ungefähr so klingt es dann in den nächsten 4 Wochen ständig, denn es ist Fußball-EM der Männer. Also volle Stadien und Public Viewing überall. Man muss wirklich kein Fan sein, um nicht daran vorbeizukommen.
Ja, das stimmt wohl, Pia. Es gar nicht mitzubekommen, wird sicherlich schwer. Wobei ich muss sagen, ich bin in diesem Jahr ganz gut drumherum gekommen. Ich frage mich, wie das bei unseren Zuhörern ist. Gefühlt war es früher irgendwie auch anders. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt auch kein großer Fan so im Allgemeinen bin, da kenne ich einige, auch Fußballfans, vor allem von Vereinen, jetzt weniger von der DFB-Elf, und finde es schon auch bewundernswert, wie man da so ganz tief eintauchen kann in diese ja eigene Welt.
Das ist ja aber, Christian, insgesamt so ein Phänomen, ne? Also unabhängig vom Fußball, diese Begeisterungsfähigkeit für eine Person oder für eine Gruppe von Menschen, auch Taylor und Beyoncé leben ja ziemlich gut davon, dass es eine riesige Menge an Menschen gibt, die sie bewundern. Und diese Bewunderung, die hat so ein bisschen was Irrationales vielleicht, also so eine fremde Person zu verehren. Was zieht uns denn da so an eigentlich?
Ja, auf jeden Fall, da hast du recht, das hat was Irrationales. Und diese Frage ist eben doch genau die, die wir klären wollen, zentral in dieser Folge. Was geht, was bleibt? Wir haben uns einen Gast in die Folge eingeladen, Fan des ersten FC Magdeburgs, aber davor schon Fan ostdeutscher Punkbands. Die Autorin Anne Hahn, die mittlerweile ein ganzes Buch zu Fußballfans in Deutschland geschrieben hat. Willkommen, Anne, im Podcast.
Hallo.
Hallo, Anne. Sag mal, wann hast du denn in deiner Erinnerung das erste Mal so richtig, richtig mitgefiebert im Stadion?
Das war tatsächlich beim Relegationsspiel gegen Offenbach in Magdeburg, als der erste FCM die Chance hatte, in die dritte Liga aufzusteigen.
Und was hat dich da so mitfiebern lassen? Warum gerade da?
Weil ich in dem Moment begriffen habe, dass ich diesen Verein, dieses Stadion, diese Farben liebe. Also das kam wie ein Hitzegefühl, wie eine Erkenntnis, wie Scheuklappen weg über mich. Und ich stand da entflammt, hochrot, habe mitgebrüllt und es war um mich geschehen, ne? Und ich wusste, hier ist was ganz Wichtiges. Hier passiert jetzt gerade was ganz, ganz Wichtiges.
Das heißt, da ist was in dem Moment mit dir passiert. Du warst ja schon im Stadion, du hast dich also für Fußball offenbar interessiert. Und da schließt ja so ein bisschen die Frage an, ab wann ist man denn dann eigentlich Fan? Also warst du davor schon Fan oder bist du es in dem Moment geworden?
Ich glaube, ich war davor schon Fan, aber woran man das festmacht, das ist sicher eine ganz schwierige Frage. Also wenn man nicht mehr damit leben kann, nicht zu wissen, wie der Verein gespielt hat am Wochenende, glaube ich, dann ist man schon schwer infiziert. Also wenn das nicht mehr an einem vorbeigeht, ne? Wenn man auf Farben reagiert, wenn man in seiner eigenen Wohnungseinrichtung plötzlich bemerkt, dass man blaue Teppiche kauft oder also nichts Rotes mehr bestellt, dann ist da irgendwas passiert, da verschiebt sich was in einem und wer das dann jeweils bei sich selbst feststellt, also spätestens, wenn man sich jedes Wochenende in einem Stadion wiederfindet, ist es soweit, ja, dann kann man sich so bezeichnen.
Und es gibt ja auch das Buch Fans von Ilja Trojanow und Klaus Zeiringer, das kam jetzt im Frühjahr raus und die haben zum Beispiel diesen Fanatikus, diesen religiösen Anhänger orgiastischer Rituale, den zum einen oder bei den Italienern, da nennen sie die Fußballfans ja Tifosi, also abgeleitet von Typhus, eine ansteckende Krankheit, also unterschiedliche Emotionen. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass ja die Gemeinsamkeit von Fans ist, so eine Intensität, das zu spüren, diesen Sport und eben nicht nur passiv zu konsumieren.
Lasst uns mal kurz einen O-Ton hören von jemandem, der sich auf jeden Fall auch als Fan bezeichnen würde. Daniel, 39, ist Fan von Eintracht Frankfurt, dem Fußballverein. Und der hat uns das so beschrieben.
Was mich am Fansein anzieht, ist schwer zu sagen, wenn man es selber miterlebt hat. Aber auf jedem Spiel lebt man, leidet man. Es sind so viele Emotionen, die auch verbinden. Und einfach, man gehört zu einer großen Familie und zu einer großen heiligen Gemeinschaft. Und man feiert und man leidet mit einer Mannschaft. Und das ist einfach, was man sonst so nirgendwo erleben kann.
Die heilige Gemeinschaft, also viel emphatischer kann man das ja gar nicht beschreiben. Aber was er sagt, und das finde ich total interessant, ist, man leidet und man feiert aber auch zusammen. Also es ist immer so ein Auf und Ab, so Höhen und Tiefen jenseits des Alltags. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, sind dann Bayern-München-Fans keine Fans, weil die leiden halt dann doch ziemlich selten, würde ich sagen. Also gehört das Leiden schon auch mit dazu.
Darf ich da mal eingreifen?
Immer.
Also das ist sehr schön, deshalb, da habt ihr jetzt eine Steilvorlage geliefert für ein Zitat, was ich mir bereitgelegt habe. Und zwar hat der Philosoph Wolfram Eilenberger uns mal für ein Interview, für ein Buch, wo es auch um Fankultur ging, gesagt: Jedes Tor fällt wie aus heiterem Himmel. Jedes Tor ist extrem unwahrscheinlich und jedes Tor wird wie ein Wunder gefeiert. Davon bewahrt sich jeder Fußballfan etwas, weil es wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass das alles klappt bis zum Tor. Und das ist für mich der Grund, ja, also was Fußball beschreibt. Es ist einfach unwahrscheinlich, dass wirklich ein Tor fällt. Und dann ist der Fußballgott ja der Gott des Zufalls. Und damit haben Fans eine wackelige Religion, außer bis vor kurzem die Bayern-Fans vielleicht. Aber für einen Verein zu fiebern heißt damit, es ist eine Glaubensfrage und ein Tor zu erleben, das ist der Glücksmoment. Und das wird jeder bestätigen können, der bei einem Verein, der so sehr viele Fans hat, ich rechne mal mit ab 20.000 vielleicht, wenn dann in einem Heimspiel ein Tor fällt und alles klatscht, aufspringt, jubelt, das ist wirklich unbeschreiblich. Also genau dieses Hinfiebern auf den Moment und die Unwahrscheinlichkeit, dass so ein Tor fällt und wenn es dann passiert, was dann abgeht. Das ist Fantum, das ist Fansein und das ist religiös angehaucht, natürlich. Dafür schaffen wir uns diese Arenen, diese heiligen Stätten, diese Orte, wo man hinpilgert.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dieses Glaubensmoment. Ich war mal 2003 im Stadion bei der Eintracht, da ging es um den Aufstieg gegen Reutlingen und die Eintracht musste mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Die haben 3-0 geführt in der ersten Halbzeit. Dann haben die Reutlinger nochmal 3 Tore geschossen. Der Traum vom Aufstieg war sofort vorbei. Und dann fielen nochmal 3 Tore in den letzten, ich weiß nicht, 10 Minuten, das letzte in der Nachspielzeit. Ausgerechnet Alexander Schur, ja. Ich bin schier, also ich habe sozusagen mit all meiner inneren Energie gehofft und geglaubt und gewünscht. Und dann ist es so gewesen, dass sie tatsächlich aufgestiegen sind. Und ich bin in Tränen aufgelöst in diesem Stadion gestanden. Dieser Glaube scheint mir echt das Zentralste daran zu sein.
Toll beschrieben. Wunderbar. Das ist es.
Und es ist ja genau dieser Gegenpol, den es ausmacht, den du beschrieben hast im Stadion, in dem wir ja sonst im Alltag, der so rational ist, durchgetaktet ist, organisiert, vielleicht auch immer alles im Rahmen, dass ja dann genau dort eine kleine Oase der Emotionen möglich ist, so ein Ausbruch. Also im Sinne des Eskapismus ist das das Momentum, was so wichtig ist im Stadion, warum man dann Fan ist.
Natürlich, und dazu gehört ja eben auch die Trauer, also das Gegenteil, wenn man eben verloren hat, obwohl man sich ganz sicher war, die putzen wir aber heute weg. Und das trägt man ja auch gemeinsam aus dem Stadion raus, man trinkt ein Bier, klopft sich gegenseitig auf die Schulter, seufzt nochmal und dann wird eine Anekdote erzählt, aber wisst ihr noch, vor 2 Jahren und ja, das hat keiner für möglich gehalten. Also man trägt auch die negativen Dinge gemeinsam und hilft sich darüber hinweg und freut sich das nächste Mal wieder auf den Stadionbesuch. Also man wird nicht abgeschreckt durch negative Ereignisse. Ne?
Also auch negative Emotionen haben was Gutes. Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht auch ein Ausdruck von unserer Leistungsgesellschaft ist, dass wir uns da Auszeiten schaffen. Wir selber müssen in dem Moment ja nichts leisten. Die Leute auf dem Rasen, die sind dafür zuständig. Oder die Leute auf der Bühne, wenn wir jetzt mal vom Fußball weggehen. Zumindest würde das Insa so sehen. Die ist großer Taylor Swift-Fan, Anfang 20. Und für die ist am Fansein genau das der entscheidende Punkt.
Am Fansein von Taylor Swift zieht mich besonders an, dass ich in meinem Fantum sozusagen nichts leisten muss und gleichzeitig mich so tief reinfuchsen kann, wie ich möchte. Also ich kann total nerdy ganz tief reingehen und alle Lyrics auswendig lernen und alle Easter Eggs decoden und alle Fun Facts lernen, die es so zu wissen gibt. Und muss gleichzeitig aber nichts darin leisten. Also ich habe kein Leistungsdruckgefühl dabei. Ich mache das, weil ich es will und weil es mir Spaß macht. Und genau so weit mache ich es nur.
Ja, aber was mir da fehlt im Vergleich zu den Fußballfans ist, was ein Verein zu bieten hat, dagegen die Tradition, für Fans unglaublich wichtig. und die Geschichte des Vereins. Also worauf kann man zurückblicken? Worauf können sich alle verständigen? Was lernen die jungen Fans, die nachwachsen, als erstes? Die müssen wissen, wann hat man welche Pokale geholt? Welche Länderreisen hat es gegeben? Was war da wichtig? Was aber, glaube ich, auch dolle unterscheidet von dem, was eben gesagt wurde bei Ultras, ist ja dieser absolute Wille, wirklich doch was zu zeigen, also sich unter Druck zu setzen, positiv unter Druck zu setzen. Man hat ein Datum, da will man eine große Choreo zeigen und dann wird wochenlang gearbeitet, aber mit einem ganz enormen Ausmaß. Das nimmt ja wirklich inzwischen, wenn ihr euch die letzten großen Choreos angeschaut habt, zweite Bundesliga, das war ja fantastisch. Da sind ja hunderte Quadratmeter bemalt, aufgezogen, gezeigt worden und das nur für Minuten, ne? Also davon bin ich absolut fasziniert, was dieses Fantum auszeichnet.
Genauso wie das Spiel, was total Ephemeres, ne? Auch.
Mhm. Ja, was ich auch rausgefühlt habe bei Insa, es geht ja eben nicht nur um den eigenen Spaß, sondern es geht dabei ja auch um die eigene Identität, die sich ja ausdrückt dadurch, von was man Fan ist. Also man sagt ja auch immer, meine Stadt, mein Verein irgendwie oder meine Band, so diese Ich-Identität. Und man unterscheidet ja auch, und ich glaube, es ist ja auch so, wenn man Fan ist vom einen Fußballverein, das beinhaltet ja auch oftmals, dass man so den anderen Fußballverein ablehnt. Also diese Rivalität ist ja dann, und diese Positionierung innerhalb der Gruppe oder der Gesellschaft dann vielleicht auch, ist ja dabei auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube ja auch, von anderen Fans zum Beispiel erkannt zu werden, oder?
Ja, so eine, also auch das ist ja so ein Gemeinschaftsaspekt, ne? Also Persönlichkeitsbildung durch Zugehörigkeit, In-Group-Out-Group-Phänomen gewissermaßen.
Ja, aber Vorsicht, weil nicht immer kann man sich zu erkennen geben. Stichwort Belgrad, wenn man durch die Stadt geht, wird man kaum Fans in den Farben des einen oder des anderen rivalisierenden großen Vereins sehen. Also keiner ist so lebensmüde, rot rumzulaufen, sich mit roter Stern zu brüsten, wenn er in einem Gebiet ist, und das ist eigentlich die ganze Stadt, wo mehrere Partisan-Fans auf ihn zukommen könnten. Ne? Mhm. Also es gibt da auch Unterschiede. Eine Stadt wie Magdeburg ist blau-weiß, da ist nicht dran zu rühren. Aber wenn man in einer Stadt zwei große rivalisierende Vereine hat, da hört das schon wieder auf mit dem sich zeigen, weil es gefährlich werden kann. Und mit der Identität, das ist ein ganz interessanter Punkt, den ihr da angesprochen habt, weil wir haben, Frank Willmann und ich, wir haben ein paar Jahre auf dem Balkan in Ex-Jugoslawien auch geforscht zum Thema Nation, Identität und Fußball. Und das war besonders aufregend und hat sehr geknistert in Bosnien-Herzegowina, weil da haben wir zum Beispiel Fußballvereine, die haben in der Stadt eine Zugehörigkeit. Also es gibt zum Beispiel in Sarajevo zwei große Vereine mit verschiedenen Farben. Die haben aber die gleiche Ethnie. Also es sind muslimische Vereine mit überwiegend muslimischen Fans. Wenn dann was passiert, auch in Bosnien-Herzegowina, eine Auseinandersetzung mit einem eher christlich-katholisch, also kroatisch geprägten Verein, und es gibt einen Toten, was passiert ist vor einigen Jahren, dann greift diese Rivalität nicht mehr, sondern im Gegenteil, man verbündet sich urplötzlich, um gegen die anderen zu kämpfen und füreinander einzustehen. Also da gibt es ganz verrückte Mechanismen, die nochmal das Wort Identität aufsplittern. Das fand ich ganz spannend, weil ich das vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ja? Also wie schnell sich auch als Fußballfan eine Realität, die bis gestern prägend war, sich ändern kann durch ein Ereignis.
Aber spannend, weil Daniel hat uns auch erzählt, dass unabhängig von Herkunft wählt man sich halt so eine Gemeinschaft. Ist egal, wo jemand herkommt, wie jemand aussieht und so weiter.
Da gibt es auch ganz viele Spielarten. Natürlich liegt es nahe, dort, wo ich geboren und aufgewachsen bin, mitzugehen, also mit dem Strom mitzugehen zu dem nächstliegenden größeren Verein. Aber da hatten wir auch das Phänomen zum Beispiel in der DDR, wenn in meiner Heimatstadt der Verein vielleicht ein paar Jahre keine große Rolle gespielt hat, suche ich mir den nächstgrößeren im geliebten, angehimmelten, fernen Ausland, im Westen. Und deswegen hatte man, also fast jeder DDR-Jugendliche hatte auch einen Westverein, für den er geschwärmt hat. Und das hing dann oft auch farblich mit den Farben des eigenen Vereins wiederum zusammen.
Ne? In der ästhetischen Kategorie. Also.
Genau, genau. Also ich kenne auch Magdeburger Fans, die in den erfolgloseren 80er Jahren geprägt wurden, aufgewachsen sind, die dann Schalke oder Hertha-Fans geworden sind. Ne? Also das klar, mit der Herkunft ist das eine Ding, aber das andere Ding sind eben auch die realen politischen oder gesellschaftlichen oder sportlichen Umstände in meiner Heimatregion. Gibt es da überhaupt was, womit ich mich identifizieren kann?
Jetzt hast du ja vorhin schon mal angesprochen, wie viel Arbeit in so Choreos steckt, in Gesängen, in Bannern, die gebastelt werden oder die dann die ganze Tribüne bedecken kurzzeitig. Welche Rolle hat denn dieser Inszenierungscharakter von so einem Spiel? Ich meine, das ist irgendwie auch vergleichbar mit Konzerten. Auch auf Konzerten gibt es ja Rituale. Man trifft sich vorher, man singt sich schon mal warm, man trinkt vorher beispielsweise. Das ist ja gar nicht so unähnlich. Und da sind ja die Fans irgendwie auch einkalkuliert. Also wie funktionieren diese Ritualisierungen? Entstehen die einfach sozusagen aus der Fanszene heraus letztlich?
Man hat sich da viel abgeschaut, natürlich von Entwicklungen, internationalen Entwicklungen, so wie die Hooligan-Szene seinerzeit aus England rübergeschwappt ist und die Ultrabewegung aus Italien, hat sich das dann aber ausdifferenziert bei verschiedenen Vereinen. Was sehr ähnlich ist, ist, dass man schöne Choreos zeigt und während des Spiels, also diese Choreos sind ja so aufwendig, dass man die nicht bei jedem Spiel und bei jeder Begegnung machen kann, ne? Deswegen wird sich eben innerhalb der Saison wahrscheinlich ein Jahr vorher schon überlegt, hey, da treffen wir auf den und den, da machen wir dann mal was Großes. Oder wir haben Jubiläum, wie es in Magdeburg jetzt war. Man hatte das Jubiläum 50 Jahre Europapokal der Pokalsieger. Und da wurde auch monatelang gebastelt und gesammelt, um dann die wunderschöne, das ganze Stadion umgreifende Choreo zu basteln. Also atemberaubend, schaut euch das bitte auf YouTube an, was da passiert ist. Am
Verlinken
10.
wir in
Mai,
den Shownotes.
Ja, 10. Mai war das Spiel gegen Fürth. Und also es sind besondere Anlässe, was aber immer ist, ist der durchgehende Support und der ist ja schon aufwendig. Das heißt, man hat die ganzen Fahnen dabei, man hat Pyro für bestimmte Ereignisse, für die Tore oder dies und jenes und man hat Spruchbänder, man ehrt gestorbene Stadionsprecher, die verabschiedet werden und man hat politische Hinweise, man wirft Tennisbälle, das hatten wir jetzt gerade jüngst, also dass man Einfluss nimmt auf Entwicklungen, die man kritisiert und damit vielleicht auch kippen kann, das ist ja total beachtlich, was den Fans da gelungen ist. Also ich finde das schon eine dauerhafte, intensive Beschäftigung mit dem Thema, die durch die Ultrakultur auf ein sehr hohes, sehr künstlerisches und sehr politisches Niveau gehoben worden ist, wie es das vorher nicht gab. Davon unabhängig hat man nochmal die normalen Fans, die je nach Verein auch mitmachen, nicht mitmachen, das doof finden, was die Ultras machen. Und ich habe das Glück, bei einem Verein Fan zu sein, wo das sehr harmonisch ist und von allen mitgetragen wird. Und wenn, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man mal ein Heimspiel miterlebt in Magdeburg und sieht, wie alle aufstehen nacheinander und wie alle, das ganze Stadion, 28.000 Menschen im besten Fall rufen, Fußballclub Magdeburg. Also da bleibt einem schon ein bisschen die Luft weg.
Ja, das sind diese besonderen Momente dann im Stadion. Und da habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, was ist es denn eigentlich für den Fan? Ist es das, wie du es gerade meintest, bei Split, wo schon Kilometer vorher alles auf diese Identität hindeutet, Teil des Vereins, Teil der Gemeinschaft zu sein? Ist es das, was so wichtig ist für einen Fan, dieses Eingebundensein? Oder ist es dieser Moment im Stadion, dieses gemeinsame Erzeugen von Emotionen, was ja auch eine Energie loslässt, ich sage jetzt mal Enthemmung der Masse, da muss ich auch gerade an ein Zitat denken von einem AS-Roma-Fan, der meinte, von Montag bis Freitag sei er kein Rassist, aber wenn das Wochenende kommt und das Match, dann werde ich zum Arschloch. So das Zitat, also da werden ja ungekannte Kräfte frei.
Wenn ich da mal kurz anschließen darf, weil was mich jetzt auch total interessiert hat an dem, was du gesagt hast, Anne, ist, es ist einerseits hochchoreografiert, ritualisiert, alle wissen oder zumindest die eingeweihten Gruppen wissen, was zu tun ist. Andererseits, und das hast du ja auch in deinen eigenen Beobachtungen so schön beschrieben, Leute fallen sich völlig enthemmt um den Hals und sind total begeistert und irgendwie ist gar nichts mehr choreografiert. Also es ist immer so ein Wechselspiel, es kippt immer von alle wissen, was zu tun ist. Es gibt total regelbasierte Stadionbesuche und andererseits ist es der Ort der Enthemmung. Also beides steckt da drin letztlich.
Ja, natürlich. Und auch verknüpft mit der Frage von Christian. Es ist alles möglich, alles. Also du kannst hingehen und denken, ach, das, wir kriegen heute auf die Mütze, es wird vielleicht ein Tor fallen. wie der 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC Anfang der letzten Saison. Und dann fallen da 10 Tore in dem Spiel. Und selbst der Block U, also die Ultras, haben keine gemeinsame Choreografie mehr, weil alle nur noch schreien. Weil alle nur noch hüpfen und sich in den Armen liegen. Ne? Also das ist dann auch die totale Auflösung im Schreien und im Glücksmoment. Aber die andere Frage, wann ist man nur Fan, wenn man ins Stadion geht? Nein. Also ich habe einen älteren Herrn erlebt, der Feigen gepflückt hat auf einer kroatischen Insel und sein kleines Radio bei sich hatte, ja, und die Radioübertragung gehört hat und mir sofort einen Preisnachlass gegeben hat, als ich von ihm was kaufen wollte und gesagt habe, ah, hi Duk, ja, da war ich letztens beim Spiel. Der hat mir gleich noch eine Flasche Schnaps dazu geschenkt. Also diese Identität geht ja weit über das, es können ja nie alle, siehe Union Berlin, im Stadion sein, die für diese Mannschaft sind. Das geht weit, weit darüber hinaus.
Ja, ich finde es schön, dass du es nochmal erwähnst, dass man ja auch Fan zu Hause sein kann, weil ja doch auch immer der Fokus auf dem Stadion liegt und auf der Gemeinschaft dort. Und man hat ja auch während Corona zum Beispiel, Stichwort Geisterspiele, gesehen, wie wichtig auch diese Gemeinschaft in den Stadien sind. Und nicht nur die Gemeinschaft innerhalb der Fans, sondern auch für die Mannschaft. Nur das Publikum macht den Helden sozusagen. Und es ist nicht nur so, dass es wichtig ist für die Stimmung und die Identifikation. Es ist auch, da habe ich mit Harald Lange gesprochen, er ist Professor am Sportinstitut in Würzburg, ein Fanforscher, der auch das erste Institut für Fankultur gegründet hat. Und es gibt sogar wissenschaftliche Belege, wie wichtig die Fans sind für die sportliche Leistung.
Das ist ein ganz, ganz sensibler Bereich. Man hat ja da im Fußball diesen Jargon geprägt. Die Fans von Eintracht Frankfurt beispielsweise, die sind der 12., manchmal sogar der 13. Mann auf dem Spielfeld. Und so ist es dann eben der Eintracht insbesondere bei Europapokalspielen gelungen, auch auswärts eine Heimspielatmosphäre zu kreieren. Dazu gibt es auch empirische Studien, auch ganz überzeugende Befunde, beispielsweise aus der Phase der Geisterspiele in der Corona-Zeit. Da konnte man nachweisen, dass dieser Heimspielvorteil, den man vorher rein statistisch gefunden hat, da konnte man feststellen, da galt dieser Heimvorteil nicht mehr.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und ich fand das jetzt interessant, auch der Hinweis auf Eintracht Frankfurt und die Spiele und die Stadionübernahme. Ne? Das war ja wirklich beeindruckend, wie sie dann in Spanien da ein Heimspiel
in Barca. Ja, ja.
Ja, hingezaubert haben. Das ist wirklich was, glaube ich, wo auch alle anderen Fans, mindestens Europa, vielleicht sogar weltweit, dann mal hingucken und denken, wow, das war ja ein Coup.
Aber das ist ja so ein Verhältnis, das eh total prekär ist. Einerseits gibt es die Idole, gibt es den Verein nicht ohne die Fans. Klar, die können Fußball spielen oder die können Radfahren oder die können auf der Bühne stehen und singen. Ist ja wurscht. Wenn es niemanden interessiert, können sie das machen. Aber es ist noch lange kein Popstar. Es ist noch lange kein emotionaler Bezug dazu da. Und andererseits sind die Fans voll angewiesen darauf, dass es ein Objekt ihrer Bewunderung gibt. Also auch total das prekäre, wankelmütige Verhältnis, wenn die Fans nicht mitmachen, wie du es gerade beschrieben hast, mit den Tennisbälle werfen. Oder wir kennen ja auch so Phänomene wie die ersten 10 Minuten im Stadion sind wir alle komplett still aus Protest gegen beispielsweise einen neuen Sponsor oder was auch immer es dann ist. Dieses Machtverhältnis, dieses Scheinbare, das kippt ja auch total schnell.
Bei Anne hat das mit dem Fansein später angefangen. Bei vielen beginnt das schon als Kind, dieses Fantum im Jugendalter, und erlischt vielleicht dann auch einfach irgendwann, aber es bleibt dann auch oft einfach erhalten. Müssen wir irgendwann erwachsen werden oder können wir für immer Fans bleiben?
Ich glaube, Fan kann man immer sein. Also auch wenn man, wie ich manche alte Herren dann manchmal sehe oder auch Damen mit Krückstöcken zum Spiel kommen und alle helfen ihnen und sind ganz rücksichtsvoll. Nein, man kann doch bis zum Lebensende dabei bleiben. Man kann sich auch einen anderen Verein suchen, das ist ja gar nicht die Frage. Aber das Fansein ist an den Verein, an den Sport gekoppelt, an die Sportart und an einen bestimmten Ort. Und damit verbindet man auch natürlich überwiegend das Schöne, was man da an Erlebnissen hatte und an manche Helden. Also da habe ich wieder Glück in Magdeburg, dass wir einmal diese 74er Pokalmannschaft hatten und dann eben diese Mannschaft, die den Wiederaufstieg des schlafenden Riesen geschafft hat. Und ich habe noch das besondere Glück, dass ich als Schriftstellerin mir Geschichten ausdenken darf, aufschreiben darf, die wir dann ab und zu auch nochmal jemand lesen oder hören. Ich lese heute über meine Schwärmerei und meine Träume zu Christian Beck, der also einer unserer Aufstiegshelden in der jüngeren Zeit war. Und das ist auch was, was bleibt. Diesen Mann wird man immer verehren in Magdeburg, weil er es geschafft hat, mit seiner Präsenz als Spieler und seiner menschlichen Freundlichkeit und seiner Ausstrahlung, die immer auf die Fans gerichtet war, sich in die Herzen zu spielen. Und der wird wirklich geliebt, wenn der durch die Stadt geht. Jemand sagte in einem Podcast zu seinem Abschied in Magdeburg, der kriegt immer ein Bier ausgegeben am Haselbachplatz. Der Christian Beck, ne?
Ich stelle jetzt mal eine These auf, dass Fantum eigentlich, so wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, so wie du es gerade beschrieben hast, nicht mehr so recht in unsere Zeit und vor allen Dingen vielleicht auch in so ein Milieu passen möchte, weil es irgendwie auch ständig um Arbeit am Selbst geht, um Optimierung, um Kenntnis der eigenen Gefühlswelt, um die eigene Beziehungshistorie, Selbstfürsorge. Und Fantum hat ja sowas hochgradig Irrationales, sowas Entäußerndes, sowas Enthemmtes auch.
Deswegen glaube ich, das wird es immer geben, weil wir Menschen eben zum Glück auch einen großen Anteil tierische Lust haben. Lust am Schreien, am Tanzen, am Wildsein, anderen um den Hals fallen und sich gehen lassen. Mhm. Und egal wie wir und wo wir uns das holen, also als Fan mit anderen zusammen, kann man das wunderbar ausleben und das wird nicht aussterben, bin ich ganz sicher.
Und ich glaube, dass es ja doch auch in unsere Zeit passt. Vielleicht nicht in unseren Alltag, aber genau aus dem auszubrechen. Wir hatten es vorher von einem Eskapismus. Glaube ich, brauchen wir in krisengebeutelten Zeiten wie diesen ja umso mehr diese Freiräume. Und auch in einer Gesellschaft, in der wir leben, in der sich immer ein größerer Teil vielleicht auch fremdbestimmt fühlt, ist es ja auch eine Chance, die eigene Narrative im Alltag mitzuschreiben.
Also sowas wie eine Entkopplung vom Alltag. Weil ich wollte gerade sagen, das würde ich nämlich nicht emanzipatorisch nennen, aber ich hätte eigentlich so eine Idee von einem emanzipatorischen Potenzial oder sowas Utopischem im Fansein. Nämlich gerade, dass es so eine selbstgewählte Gemeinschaft ist, dass es so eine soziale Bindung ist, die erstmal unabhängig von Familie, Herkunft und was auch immer ist. Also so eine Form von Solidarität. Ja, jetzt ganz pathetisch gesprochen, ganz große Worte. Aber das wäre sozusagen der Punkt, wo ich denke, ah, da steckt was Utopisches drin.
Das stimmt. Also ich habe das persönlich ja auch erlebt. Ich hatte diese Solidarität und die Zweitfamilie in den Punkkreisen in meiner Jugend in Magdeburg und habe das jetzt wiedergefunden mit Fußballfreunden, mit denen man zusammen loszieht in der Horde. Man passt auf sich auf. Es ist immer einer zu früh betrunken, auf den man dann ein bisschen achten muss. Und manchmal bin ich es auch selbst. Also man hilft sich, man stolpert zusammen durch die Gegend, man hat Freude, man weint auch mal und ist füreinander da. Und das ist unersetzlich.
Also Fansein ist was für Menschen jeden Alters, ist was für Menschen jeder Herkunft und vielleicht sogar sowas, wenn man so weit gehen möchte, wie eine Sozialutopie. Danke, Anne, dass wir gemeinsam drüber nachdenken konnten, was im Fansein alles drinsteckt.
Ja, ich danke euch, es war sehr anregend.
Ja, vielen Dank. Das war's für diese Woche mit unserem Kulturpodcast Was geht, was bleibt. Am Mikrofon waren Christian und Pia und ihr könnt uns gerne in der Zwischenzeit, bis wir uns in 2 Wochen wieder hören, jederzeit schreiben.
Und zwar an kulturpodcast@swr.de und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und jetzt noch ein Hörtipp.
Jetzt ebenfalls online. Arthouse Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. Intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthouse Doku, der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.